Euch auch von meinerseits einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Obwohl, es war so schön zu sehen, wie viele Kinder wir hier haben. Ja, das ist ja fast schade, dass alle gehen. Aber es ist wunderbar, dass ihr Leute habt, die sich für die Kinderstunde vorbereiten. Und das ist ein großes Gebetsanliegen, dass ihr dafür betet, dass sie die Kinder wirklich zu Jesus Christus führen. Dass ihr Herz schon früh für den Heiland brennt. Denn ich weiß nicht, wie viele von euch, aber wenn man in Argentinien so die Leute befragt, wer hat denn den Herrn Jesus aufgenommen als im Kindesalter, da sind es mindestens 50%. Also von daher ist es eine wertvolle, sehr gesegnete Arbeit, die Leute tun, um den Kindern das Wort Gottes nahezubringen. Wir haben heute Morgen schon einen Text gehört von Johannes Kapitel 21. Wunderbare Verse. Ich war ganz erstaunt, weil ich auch kurze Zeit vorher mal auch darüber predigen sollte. Und dann war ich heute in dieser Lage zu fragen, was soll ich jetzt predigen? Soll ich diesen Text aus Johannes 21 nehmen oder ein bisschen etwas über Argentinien, wie ich versprochen habe? Dann habe ich gedacht, nehme ich eine Botschaft, die dann integriert die Präsentation aus Argentinien, und bin trotzdem froh, dass das Johannes 21 nicht zu kurz kam, denn es ist wirklich schön zu sehen, wie Jesus die Hoffnung der Gläubigen ist. Hoffnung der Gläubigen könnte man eigentlich das ganze Kapitel überschreiben. Wer war denn da zusammen? 7 Jünger waren es. Es waren nicht mehr 12, es waren nur noch 7. Und ich kann mir richtig vorstellen, die Frau von Petrus, vielleicht waren sie im Haus von Petrus zusammen, diese 7 Leute, und die essen morgens, mittags, abends, und die Frau muss irgendwie Essen zubereiten. Was ist jetzt? Ja, wie geht's jetzt weiter? Jesus ist auferstanden, er ist euch erschienen, er ist hier und da Leuten erschienen, er ist den Jüngern erschienen, alle wissen, er ist auferstanden, aber wie geht's weiter? Und oft im Leben von uns sehen wir auch diese Situation, wo wir, weiß nicht, ich habe gestern einen getroffen, der ist arbeitslos geworden. Ja, wie geht's weiter? Oder Situationen im Leben, wo man sich fragt, ja, wie geht's weiter? Und natürlich, ich war auch in solchen Situationen, ich habe mich auch gefragt, wie geht's weiter? Ich habe eine Ablehnung vom Medizinstudium bekommen, ich habe eine Ablehnung vom Biochemiestudium bekommen, und dann habe ich gedacht, Herr, wie geht's weiter? Dann habe ich mich beworben für MTA, für Sparkasse, für Schlecker, damals gab es noch Schlecker, und alles mögen, dachte ich, wieder Petrus, ja, jetzt gehe ich fischen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich gehe fischen, ja. Und so kann es auch im Leben von Gläubigen sein, dass man an diesen Punkt kommt, wo man fragt, ja, wie soll es weitergehen? Aber wie tröstlich ist es doch, dass Jesus einem nachgeht und einem doch wieder sich selbst, wie es hier so schön hat, offenbart. Das ist das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbart. Er zeigte sich ihm. Und es fängt schon an mit der Liste, ja, wer war alles dabei? Die Liste fängt mit Petrus an, ja. Petrus, weil alle 4 Evangelien berichten von seiner Verleugnung, ja. Und alle 4 berichten das, und trotzdem ist er dabei. Und Jesus lässt ihn nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, wie wir zum Beispiel einen richtig spüren lassen müssten. Er hat's versagt, er hat's versaut, ja. Nee, aber wie ist die Auferstehungsbotschaft? Geht hin und sagt meinen Jüngern, seinen Jüngern, sagten die Engel, dass er auferstanden ist. Sagt es seinen Jüngern und Petrus. Eine spezielle Botschaft, da sagt es besonders auch Petrus. Wie mag Petrus sich gefreut haben, dass er erwähnt wird? Ja, er ist noch dabei. Hoffnung für den Gläubigen. Oder danach, als die Emmaus-Jünger zurückgerannt kamen und haben gesagt, wir haben den Herrn getroffen. Dann sagt sie, ja, er ist uns schon erschienen. Er ist Petrus, dem Simon erschienen. Ja? Noch bevor er den 12 erschienen ist, ist er dem Simon erschienen. Was sie da genau besprochen haben, ist nicht überliefert. Aber welche Gnade Gott Jesus geht den Einzelnen hinterher und tröste sie. Ein Gespräch, der nicht überliefert ist, ein Seelsorgegespräch. Aber wir sehen danach, Petrus bleibt dabei, Petrus ist dabei. Und danach sehen wir auch weiter, wo Jesus ihm noch einmal begegnet. Zweimal kommt in der Bibel Kohlenfeuer vor und das zweimal im Johannesevangelium. Das erste Kohlenfeuer ist da, wo Petrus versagt hat, wo er den Herrn verleugnet hat. Das zweite Kohlenfeuer ist, wie schön gesagt, hier hat der Herr es angezündet, da in diesem Abschnitt. Und genau da sagt Jesus zu dem Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Ich habe mich gefragt, ja, in welchen Einheiten misst man das? Also Temperatur in Grad Celsius, wenn wir hier in Deutschland sind, oder Kelvin, wenn man im wissenschaftlichen Bereich sind. Ja, Gewicht in Kilogramm, aber wie, in welcher Einheit misst man Liebe? Wie kannst du sagen, ich liebe dich mehr? Das ist manchmal eine Streitigkeit zwischen den Kindern, ja? Mama hat mich lieber als dich, echi bechi, ja? Aber mit was misst man das, ja? Und hier ist es so schön, diese Frage, die Jesus stellt. Petrus, hast du mich lieber als diese? Auf was bezieht sich Jesus da? Auch eine Begebenheit, die sich davor ereignet hat. Als die Petrus gesagt hat, Herr, wenn auch alle dich verleugnen und verlassen, ich nicht, wenn alle, ja? Und dann plötzlich dreht sich jetzt Jesus hier zu Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieber als alle anderen? Da muss ihm da schon, also, durchgegangen sein. Hast du mich lieber als? Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, weide meine Lämmer und danach weide meine Schafe. Es ist so schön, wenn man dabei bist und wenn man dabei ist. Und besonders, wenn du, jeder Einzelne, wenn du dabei bleibst, im Weinstock, wie man auch Johannes 15 sagt, bleibt in ihm und er in euch. Und dazu soll auch dieser Gottesdienst ein kleiner Beitrag dazu nennen, dir noch einmal die Wichtigkeit Jesu in deinem Leben groß zu machen. Das ist mein großes Anliegen. Dass Jesus dir wichtig wird, das wäre schön, wenn es mitkommt. Okay, uns als Familie kennt ihr ja, wir sind jetzt zum letzten Mal, also als Familie jetzt hier, dann geht's, weil wir dachten, das nächste Mal gibt es einen Gastredner, aber dann sind wir nächste Woche auch noch hier, also das vorletzte Mal, wo wir hier sind. Und danach reisen wir am 27. wieder nach Argentinien aus, deswegen wollte ich euch noch eine Botschaft teilen, aber dann auch noch ein bisschen über Argentinien und die Gotteswerk dort in Argentinien auch sagen. Also es geht darum, wie Sünder zu Jesus kommen können und ihre Sünde loswerden. Habt ihr verstanden? Der Mensch, beladen von Sünde, kommt zu Jesus und wird das größte Problem los. Die Sünde. Sicherlich, du und ich haben noch zu kämpfen mit dem alten Menschen. Die Sünde, die so klebrig ist, ja, also sie haftet noch an uns, ja. Und trotzdem, das Problem der Sünde ist in Jesus gelöst. Und wir als Kinder Gottes können wir uns immer wieder neu unsere Augen auf ihn richten und sagen, du bist das Sündenlamm. Du hast bezahlt für alle Sünden dieser Welt und ich möchte so gerne, dass du mir vergibst. Kinder, die was ausgefressen haben, können trotzdem zu den Eltern gehen. Diese Elter-Kind-Beziehung bleibt erhalten, solange sie auf dieser Erde sind. Ja? Sie bleiben immer Kinder, aber die Gemeinschaft soll wieder gemacht werden, indem man auf Jesus blickt und sagt, Jesus, vergib mir bitte, ich möchte doch mit dir leben. Es ist wichtig, dass wir Jesus Christus persönlich in unserem Herzen einbezogen haben und dementsprechend dann auch leben. Wenn Christus, habe ich mal gelesen, 1000 Mal in Bethlehem geboren ist und kein Mal in deinem Herzen, dann ist alles umsonst. Jesus muss in deinem Herzen Wohnung nehmen. Und er hat gesagt, ich bin gerne bereit, bei dir zu sein. Durch deinen Heiligen Geist, durch Gottes Wort, Wohnung nehmen im Herzen. Da heißt es, Ihr müsst von neuem geboren werden, wenn ihr in das Reich Gottes überhaupt sehen wollt, sagte Jesus zu Nikodemus. Also nicht nochmal reinkommen, sondern überhaupt von Weitem sehen. Ja? Also ihr müsst von neuem geboren werden. Und das ist so wichtig, dass Menschen nah und fern, und vor allem hier auch in Hannover und Umgebung, diese wahre Botschaft erreicht, dass der Heilige Geist durch Gottes Wort im Herzen diese neue Wiedergeburt schenkt. Aber wir alle sind in unserem Leben in einem bestimmten Umfeld gesetzt worden. Jeder Einzelne hat sich seine Eltern nicht ausgesucht. Er hat nicht ausgesucht, dass er, weiß nicht, hier geboren wird oder Kasachstan oder was, weiß, oder Ukraine oder wo auch immer. Oder Uruguay in meinem Fall, ja. Niemand konnte sich das aussuchen. Also wir haben gewisse Lebensumstände, die uns bestimmen. Dafür konnten wir nichts. Aber Gott möchte so gern, dass wir seine Herrlichkeit ausdrücken in diesen Umständen und auch in den Begrenzungen, die wir haben. Trotz allem ihn verherrlichen, das Beste draus machen, ihm zum Lob und Preis. Und sicher, die Jugend sagt, es gibt viele Möglichkeiten. Was ist, wenn man die Grenzen ein bisschen ausweitet, aber jetzt nicht so wie die Bibel, wie Gottes Wort das sagt, sondern ich möchte doch auch genießen das Leben, so meinen sie. Und dann sagen sie, sicherlich, es gibt auch Vergnügung, Anerkennung, Reichtum, alles Mögliche, aber es ist wie ein Luftballon, der geht und geht. Man muss ja auch Zeit haben, das zu genießen. Aber das Leben endet alles, alle von allen. Es ist, kann sagen, für 100%, wenn nicht der Herr vorher kommt, ist unser Leben beendet, so wie wir von der Schwester Ursula dann auch gehört haben. Sie darf jetzt vom Glauben zum Schauen kommen. Aber wer Christus nicht kennt, für den reicht es nicht aus, die Vergnügungen, die Reichtum dieser Welt nur hier zu genießen. Deswegen sei klug, überlege, um was es in Wirklichkeit geht und lerne daraus. Es wird so schnell verdrängt, gell? Ganz schnell weitergeklickt, aber in der Bibel sagt, überlege, was das Leben wirklich beinhaltet und dann werde klug daraus. Werde klug daraus. Oft findet man Leute, die am Sterbebett liegen. Ja, was würdest du denn ändern noch in deinem Leben? Ach, ich würde mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ach, das wäre doch noch so schön. Überlegst dir heute. Ja? Ach, da muss ich noch ein paar Sachen regeln. Ich habe noch ein bisschen Knatsch mit dem oder anderen. Und dann regel das, solange es noch Zeit ist. Ja? Verbringt euer Leben, eure wertvolle Zeit mit dem, was wirklich wert ist. Und das kann man aus der Vergebung heraus, Jesus Christus, die Beziehung heraus aus Jesus Christus, wenn das gelöst ist, dann ist auch die Beziehung zu uns, unseren Menschen, Mitmenschen gegeben. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr die Bibel dabei habt, Kolosser Kapitel 3 mal aufschlägt. Da der erste Vers, der ist genau der Anfang, steht hier abgebildet. Ich sehe es auf Philippa Kolosser. Kolosser Kapitel 3, da fängt der erste Bibelvers, der erste Vers von Kapitel 3 folgendermaßen an. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dieses Wenn, dieses Wörtchen Wenn, ist eine Möglichkeitsform. Ja, das ist, ihr könnt mit Christus auferweckt worden sein, aber ihr könnt noch, Vers 13, Kapitel 2, heißt es, er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm, mit Jesus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wichtig ist, dass wir nicht mehr in unserem alten Leben haften bleiben, dass wir, wie gesagt, eine neue Geburt erlebt haben, dass wir zu Christus gehören und Christus zu uns. Es ist wichtig, dass wir ihn kennen. Aber noch wichtiger ist, dass er uns kennt. Jetzt will ich dich nicht fragen, kennst du ihn? Sondern denkst du, dass er dich kennt? Nicht kennt, dass du existierst, aber kennt als sein Kind. Das ist ein Unterschied. Denn wir alle wissen, dass es zwei Wege gibt. Ein Weg, der breit ist, wo viele drauf gehen, und einen schmalen Weg zum Leben. Viele von Natur aus ist der Weg in die Selbstbestimmtheit. Ich bestimme den Weg und keiner redet mir rein. Ich mache das, was ich denke, und mein Glaube ist mein Glaube und dein Glaube ist dein Glaube und rede mir nicht rein. So wird man oft da harsch an. Wenn man Thema Religion ist, dann war ich bei einer Untersuchung da, wo ich dieses G35, glaube ich, heißt das, wo man untersucht wird, ob man tropentauglich ist, ob ich da wieder nach Argentinien gehen kann. Und dann rede ich dich so mit, ja, was ist, bist du vom Beruf? Ja, Missionar. Ja, was ist Missionar? Was macht man da? Ja, ich erzähle Leuten, wie sie in den Himmel kommen können, wie sie Vergebung ihrer Sünden bekommen haben. Und dann habe ich ihr das so gleich so ganz hintereinander gesagt, dass ja auch in Argentinien, weil hier in Deutschland, sobald man das nur hört, kriegt man Masern, Typhus, Durchfall, alles zusammen. Ja? Also hier möchte man das, also viele möchten das so ungern hören. Aber trotzdem ist es der einzige Weg. Und du bist an Christi Stadt eingesetzt zur Ermahnung und zur Tröstung und zu verkünden, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg unter den Himmel, es ist kein Name unter den Menschen, also unter den Himmel den Menschen gegeben, darin sie werden selig werden. Nicht Allah, nicht Buddha, nicht Meditation, nicht selbstgebauter Gott, sondern allein der Name Jesus Christus, so wie er in der Bibel steht. Oft bauen sie sich denselben eigenen Gott und sagt, ja, so ist mein Gott. Und mein Gott ist nicht so. Nee, deiner ist rachsüchtig und sonst was. Es gibt keinen Gott außer dem wahren Gott. Und studier den wahren Gott, nicht, dass du am Ende herausfindest, dass du an einen falschen Gott glaubst. Sehr wichtig. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Leben. Und ich wünschte, dass jeder, der diese Frau im Männchen ist, der zum Leben eingeht. Denn der Weg, wie gesagt, ist allein durch Jesus Christus begeben. Und die Frage ist, wie steht es mit dir? Gut, soweit dieser Anfang dieses Bibelverses, Vers 1, wo es heißt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, falls du noch nicht mit Christus auferweckt worden bist, falls du noch tot bist, wie ich gelesen habe, Vers 13, Kapitel davor, in euren Übertretungen und beschnittenen Zustand eures Herzens, dann such Jesus Christus. Wir sind gern bereit, dir weiteres zu erklären. Aber wenn du jetzt mit Christus auferweckt worden bist, wie geht der Bibelvers weiter? Hier, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Aber was kann das sein, was droben ist? Die Christen müssten alle so gucken, was ist da droben? Ist es etwa so schwer, wie die schwarzen Punkte zu zählen hier? Also das Bild ist fest, also ich wackel da nicht und das Bild ist kein Video, sondern das Bild ist fest. Seht ihr die schwarzen Punkte da irgendwo? Die blinken immer auf und sobald ihr es zählen wollt oder sie festhalten wollt, sind sie weg. Optische Täuschung nennt man das. Aber so schwer kann das nicht sein, was man droben suchen muss. Denn schlussendlich hat ja Gott Interesse daran, dass du das findest. Dann ist die Frage, es muss etwas sein, was auch der einzig perfekte Mensch gesucht hat hier auf Erden, Jesus Christus. Und was hat Jesus Christus gesucht? Johannes Kapitel 5, Vers 30 heißt es, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Was suchte Jesus? Den Willen des Vaters in seinem Leben, für sein Leben umzusetzen. Johannes Kapitel 4, 34, da ist die Begebenheit, wo Jesus mit der samaritischen Frau spricht. Und diese samaritische Frau wird überführt und erkennt, ja, das muss der Messias sein, rennt zurück zur Stadt. Und in der Zwischenzeit kommen die Jünger raus und haben Brot gekauft, weil sie nichts hatten, und bieten Jesus das an. Und Jesus antwortet ihnen mit diesem Bibelvers und sagt, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Und wisst ihr was? Gott hat auch einen ganz konkreten Plan für dein Leben. Epheser 2, Vers 8, ganz bekannte Verse, wenn man mit Leuten spricht. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, nicht aus Werken. Gottes Gabe ist es. Das ist 8 und 9. Und Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oft sagte man, ja, ich brauche das alles nicht mit Jesus und so, denn ich bin auch ein guter Mensch. Dann sage ich, ja, aber was ist, wenn alles Gute, was du tust, von Gott erwartet wird? Womit wirst du denn dein Schlechtes aufheben wollen? Dann sagst du, ja, ich habe aber eine Oma über die Straße geholfen. Ja, aber das erwarte ich von dir. Aber und weiter? Es gibt nichts, womit wir das Schlechte aufheben können. Deswegen sind wir so froh fürs Kreuz von Golgatha, dass unsere Sünden bezahlt sind. Es gibt nämlich kein anderes Lösungsgeld für deine Sünden als nur das Blut Jesu Christi. Kannst dich noch so anstrengen. Und Jesus sagt immer, gratuliere dir, aber das habe ich von dir erwartet. Und selbst wenn Christen das tun, heißt es am Ende, sollen wir doch sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben das getan, was wir zu tun schuldig waren. Und dennoch, Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit belohnt Treue. Schreibt dir das auf, oder meinen Kindern würde ich sagen, schreibt das hinter die Ohren. Ja? Gott belohnt Treue. Von einem Knecht wird nichts weiter erwartet, als dass er treu ist. Und das ist ein Fremdwort hier in unserer Gesellschaft geworden. In Argentinien, Land auf, Land ab, fragt man die Pastoren, ja, über was soll man denn sprechen? Habt ihr irgendwie etwas, was die Gemeinde wirklich vorwärts bringt, was ermutigt? Ja, sagen sie. Compromiso. Kompromiss. Also nicht Kompromiss mit Kompromiss so, sondern Festigkeit in etwas sein. Also man könnte auf Deutsch übersetzen, sin Kompromiss, ohne Kompromiss mit der Welt. Aber die Hingabe, das ist das richtige Übersetzung für Compromiso von Spanisch. Ja? Hingabe. Und was beinhaltet Hingabe? Treue. Unbedingt. Gott wird dir sein Lebensweg, dein Lebensweg zeigen, wie es sein soll. Als ich noch jung war, waren wir in einer anderen Gemeinde. Und Gott zeigt den Weg. Manchmal nicht so, wie wir gleich denken. Ich habe noch nicht, glaube ich, das Studium zu Ende gemacht, ging ich zu den Ältesten und habe gefragt, ja, wie wäre es mit Bibelschule? Und dann haben sie nicht jetzt wörtlich, aber doch konnte ich im Nachhinein sagen, dieser Vers, den haben sie mir zitiert, so indirekt. Ja? Hoffe auf den Herrn, tue Gutes, bleibe im Land, nähre dich redlich, habe deine Lust an den Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Und wisst ihr, wenn ihr nicht gleich eine Offenbarung Gottes gekriegt habt, wo ihr wirklich wisst, hundertprozentig, jetzt geh nach Ninive, ja, sonst, ja, geh nach Ninive, dann heißt es doch in der Bibel, sei den Ältesten untertan. Das fiel mir damals auch nicht so leicht. Aber trotzdem ist es der Weg Gottes. hoffe auf den Herrn, tue Gutes, bleibe im Lande, nähre dich redlich. Aber dann sagt man, ja, aber es gibt doch noch andere Verse, zum Beispiel dieser hier. So geht nun hin, also unterstrichen ist alle Tätigkeit, so geht nun hin, macht zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt sein. Okay, jetzt habe ich Biochemie studiert und in dieser Zwischenzeit war ich so dankbar, Gott hat hier die Türen geöffnet. Viele von euch, von den älteren Geschwistern, haben sich aufgemacht und haben Kleider gesammelt, haben sie sortiert, haben ganz viel Arbeit reingesteckt in eine Arbeit, die wir hatten in der Ukraine und ist zum Segen geworden. Und einer dessen Herz für Mission brennt und trotzdem sieht, ja, Gott möchte, wenn er dir was schenkt, dass du es auch zu Ende bringst. Wenn er dir Biochemiestudium geschenkt hat, sollst du es auch zu Ende bringen. Ja? Also setz dich hin, bleib im Land. Ja? Aber fördere das Evangelium in der Gemeinde. Sei da, wo Gott dich haben will. Und mit ganzem Herzen. Und mach dieses Wort wahr in deinem Leben. Was nun, könnte man jetzt sagen, gehen oder bleiben? Ja, das ist die gute Frage. Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und Gott sorgt für dich. Gott zeigt dir seinen Weg. Die Werke, die er hat. Das ist im Zusammenhang von der Bergpredigt, wo es heißt, man soll sich nicht Sorgen machen, um was man essen, was man sich anziehen soll. Trachte nach dem Reich Gottes und er wird dir. Aber nutze die Gelegenheit. Mach den Unterschied. Du bist der, den Gott beauftragt hat in deine Umgebung hinein. Salz ist zum Salzen da und ein Salzkorn fühlt sich am besten im Salzstreuer. Glaubt mir. Dort ist es trocken, dort ist es gut. Manchmal kriegt man noch ein Reiskorn dazu bei den schlauen Frauen, dass das die Feuchtigkeit absorbiert, aber da ist es richtig gut. In Gemeinschaft, ja. Aber wisst ihr, Salz gehört in die Suppe zum Salzen. Das ist nicht so schön fürs Salzkorn an sich, ja. Aber da macht es den Unterschied. Licht ist zum Leuchten da. Christen sind zur Verherrlichung des Christus da. Nichts anderes. Nicht das, Herr, schenk mir und mach mir und ein angenehmes Leben hier. Du weißt, es könnte noch viel besser sein. Aber eigentlich geht es darum gar nicht. Christen sind zur Verherrlichung des Christus da. Und oft gebraucht Gott diese Möglichkeit, dieses, was uns fehlt, gerade zu seiner Verherrlichung. Denn er möchte, dass, auch wenn dir nicht alles das gegeben ist, was du gerne hättest, dass du mit einem frohen Gesicht rumläufst. Und genau das macht den Unterschied zu dem Nichtgläubigen. Ja, glaubt ihr das? Also wenn die Nichtgläubigen sehen, oh, dem fehlt aber wirklich viel. Aber schau einmal an, der ist trotzdem zufrieden. Nicht, dass er mich beneidet und versucht, von meinem neuen Auto die Luft abzulassen oder keine Ahnung was. Nee, der ist glücklich, der freut sich auch an meinen Freuden. Der ist anders. Christen sind zur Verherrlichung des Christus da. Und so hat Gott einen Lebensplan für jeden Einzelnen von uns. Und es ist nicht zu spät, auch wenn du sagst, ach, ich habe mein Leben bislang verbraten, vergeudet. Ja? Nein, Gott hat noch Plan B immer bereit und sagt, kehre um. Du bist noch gebrauchbar, du bist noch so wertvoll. Das, was du noch für mich und für meine Ehre tun kannst, ist viel mehr als das, was du schon verbraucht oder nicht angenommen hast. Und so sehen wir auch in unserem Leben, dass Nadja, die aus der Ukraine kommt, da ist sie aufgewachsen, von 81 ist sie geboren, bis 2008 war sie in Ukraine. Aber da auch, als junges Mädchen, die dem Herrn nachfolgen wollte, einbringen. Auch in diese Sonntagsschule, die sie gemacht hat, Keiner hat ihr das vergütet, gar nichts von ihrem eigenen Ersparten ist sie dann Woche für Woche Kinderstunde machen gegangen in den Dörfern. Und das ist anstrengend. Einmal machen ist ja okay, aber das regelmäßig zu machen. Meine Geschichte ist ganz anders. Meine kommen aus einem anderen Hintergrund. Ich bin in Uruguay aufgewachsen und dann später dann auch nach Argentinien gekommen und dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Also ich hatte ganz andere Möglichkeiten. Aber das spielt gar keine Rolle. Die Rolle spielt, bist du treu da, wo Gott dich hingestellt hat. Egal, wie deine Situation aussieht. Ob du bettelarm bist oder reicher. Importante, wichtig ist, dass du Gott an erste Stelle stellst. Und Gott ist treu. Also hier die Reisen nach Ukraine waren wirklich Segen für mich. Gott hat mich gesehen. 2008 haben wir geheiratet. Dann haben wir bis 2013 in Deutschland gelebt. Und Gott öffnet dir Türen. Das ist wunderbar, das zu erkennen. Denn es ist wichtig, gehorsam zu sein, wie ich gesagt habe. Den Ältesten auch. Und später ging ich nochmal zu den Ältesten und haben gesagt, ah, aber wenn das Gottes Wille ist, dann geht. Geht euch vorbereiten. Und so sind wir dann, haben wir dieses Wort, muss ich mir heute noch sagen, Gott bereitet uns ein Leben lang zu, nicht damit wir irgendwann einmal brauchbar sind, trotz unserer derzeitigen Begrenzungen, sollen wir doch jetzt einsetzbar sind. Also Gott bereitet uns nicht ein Leben lang zu, nicht damit wir irgendwann einmal brauchbar werden, sondern zu jeder Zeit brauchbar sind, trotz unserer derzeitigen Begrenzung. Das kann man ganz einfach verbeispielen. Ja? Also es gibt Leute, die können Gitarre spielen. Und sie sagen, ah, aber ich bin nicht, noch nicht so gut und ja, ich traue mich nicht. Es gibt 100 andere, die können viel besser spielen als ich. Aber Gott sagt dir in deinem Herz, schau mal, jetzt spielt gar keiner. Du könntest ein bisschen, ein bisschen. Bring doch das bisschen ein, was du kannst. Jetzt nur ein dummes Beispiel mit Gitarre, aber so in allen Bereichen, ja. Bring doch das bisschen ein, was du Gott dir anvertraut hat. Und Gott kann aus diesem bisschen auch mehr machen. Gott möchte natürlich auch, dass wenn du da dienst und das bisschen eintragst, dass du dir es auch verbesserst, ja. Dazu gibt es den Andreas Heine, der zeigt ja schon, wie man weiter Gitarre spielen kann. Also der hat auch früher die Gitarrenkurse gegeben für junge Leute. Also Gott öffnet Türen, Gott schenkt Möglichkeiten und das ist so wunderbar zu sehen. Gott hat uns als Familie ermöglicht, Bibelschule zu machen. Ich hatte ja, wie gesagt, Biochemie studiert und dann habe ich auch durch weisen Rat der Ältesten auch da 4 Jahre lang auch gearbeitet in dem Beruf, habe gut Geld verdient, erst halbe Stelle, weil ich die Doktorarbeit noch gemacht habe, dann ganze Stelle, nachdem ich die Doktorarbeit fertig gemacht habe. Und dann haben sie auch ein Ja gefunden für meine Bibelschule, als ich dann gefragt habe, ob ich jetzt Bibelschule machen kann, sagten sie ja. Und dann ging ich nochmal zu Gott und habe gesagt, Gott, jetzt habe ich so viel gespart, es reicht für 2 Jahre, aber es sind 3. Aber Gott, ich sehe, das ist dein Weg für mich. Ich bin bereit, mein Geld zu geben und, na gut, im 2. Jahr bin ich dann pleite. Aber du wirst schon machen. Und sehen, wie Gott führt und leitet, das ist unheimlich fast. Weil da kam unser erster Sohn zur Welt im 2009, 2008 haben wir geheiratet, 2009 kam er zur Welt. Und im August, 22. August, und im Oktober begann die Bibelschule. Und siehe da, ich reichte die ganzen Papiere ein, um Elterngeld zu bekommen. 60% von deinem früheren Gehalt von einem Jahr zählen sie zusammen. Und so hat mir mein erster Sohn mein erstes Bibelschuljahr finanziert, die Tochter das 3. Schuljahr bezahlt und am Ende zähle ich nach der Bibelschulzeit mein ganzes Geld zusammen, was ich noch habe und genauso viel, sogar ein paar Euro mehr als das, was ich bereit war, bis zum letzten Groschen da Gott zur Verfügung zu stellen. Aber Gott ist wunderbar. Aber er verlangt immer für uns immer nach vorne gucken. Und da ist immer da das Problem. Ja, im Nachhinein kann ich bezeugen, Gott ist treu, Gott ist wo. Aber Gott erwartet, dass wir ihm sagen, ja, dann vertrau mir auch für die Zukunft. Ja, aber weißt du, die Umstände sind ein bisschen schwierig geworden. Ja? Aber Gott erwartet genau das. Wenn du ihm vertraust, wenn du treu an ihm bist, Gott wird dich nicht fallen lassen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen, sagte er. Und trotzdem ist es ein Glaubensschritt, was kostet. Ja? Und in Argentinien gehen wir in eine Gemeinde und da treffe ich manchmal ein paar etwas Jüngere sogar. Und die sagen, ja, ich war jetzt so oft in der Gemeinde und Gott segnet mich nicht so, wie ich erwartet habe. Ja? Also die haben so gedacht, ein Tauschhandel. Ich gehe zur Gemeinde und statt dafür muss Gott mich segnen. Ja, sonst lohnt sich, also es lohnt sich jetzt nicht mehr zur Gemeinde zu gehen, da sagten sie mir so. Sag ich, aber wo ist dein Herz dabei, wenn du diese Kuhhandel mit Gott machst? Ja? Also sei ganz bei ihm. Gott wird dir Möglichkeiten öffnen. Und da die Aufforderung, die wir auch in Johannes 4 sehen, Jesus, diese Begebenheit nochmal mit den Jüngern, die kamen von Samaria. Und dann sagt Jesus im Vers 35 und 36, dann hebt eure Augen doch auf. Da ist die Stadt Samaria, da ist Felder, reif zur Ernte. Und wisst ihr, wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Jetzt meine ich nicht nur den Säen, Ernten in Argentinien oder weit weg, oder wo, aber fang an da, wo du bist. Denn es gibt Leute, die meinen, ja, ich möchte gern Missionar werden, aber wenn sie nicht hier brauchbar sind, dann können sie da hinten noch weniger brauchbar sind, wo die Kultur anders ist, wo so viele Schwierigkeiten sind. Also streng dich an, da dich Gott gewährt zu erweisen. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dir sicherlich seinen Platz zuweisen. 2. Korinther 5,15 heißt es, und er ist deshalb, also Jesus, für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Versteht man das? Ich hoffe doch. Denn alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch das Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Es wird Gerechtigkeit geben. In Offenbarung, Kapitel, ich glaube, 20, da geht es um den großen weißen Thron. Das ist die Gerechtigkeit, die heutzutage so viele ankreiden und sagen, ja, warum geschieht so viel Übel in dieser Welt? Es kann keinen Gott geben, wenn es so viel Böses hier gibt. Gott sagt, Geduld. Es gibt Gerechtigkeit. Zu seiner Zeit wird Gerechtigkeit geben. Und das Kapitel 20 ist genau dieses entscheidende Moment vom weißen Thron, wo Bücher geöffnet werden und jeder gerichtet wird nach seinen Taten. Es sei gut oder böse. Leider gibt es, wie gesagt, nichts außer das Blut Jesu. Und das ist nicht für die, das ist für alle dargegeben, aber das sind die Leute, die das abgelehnt haben, dadurch gerecht zu werden. Sie wollten selber gerecht werden und dann bekommen sie Gerechtigkeit. Aber leider ist das zu spät. Aber hier in diesem Vers heißt es um eine andere Gerechtigkeit. Gott ist nicht ein Gott, der ungerecht ist und vergisst das Liebeswerk, was du an ihm, das steht auch in 2. Korinther. Gott ist nicht ungerecht, dass er das Liebeswerk, was du für ihn machst, vergisst. Deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass wir den Christen diesen Bibelvers vor Augen halten. Du wirst einmal vor Gott stehen und Gott wird dich fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und das ist ein vis-à-vis, oder wie man mir so schön in Schweiz hatte, einer so Französisch drauf gehabt, ich habe keine Ahnung von Französisch, aber dieses Wort gefiel mir so gut. Blick Auge in Auge, ja, frag Gott dich, ja, was hast du mit deinem Leben, was ich dir geschenkt habe, gemacht? Und dann kannst du nicht sagen, meine Frau, meine Kinder, ja, was hast du gemacht? Und dann musst du gerade stehen. Und deswegen ist es so wichtig, überlege, was Gott für dein Leben will und handle danach. Die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass du darin wandeln Denn du sollst Belohnung kriegen. Und dann gibt es manche, die sagen, ja, aber es reicht mir, wenn ich ganz hinten im Himmel, ganz, ganz hinten, irgendwie einen Besen in die Hand bekomme und dann fege ich da ein bisschen Goldstaub zusammen. Und das reicht mir. Aber Bruder, Schwester, weißt du denn nicht, dass du, habe ich irgendwo gelesen, das fand ich so toll, wisst ihr nicht, dass alles, was du im Himmel in die Hand bekommst oder auf den Kopf bekommst, sei es Kronen oder sonst was, du hinlegen wirst zu den Füßen dessen, der dich erlöst hat. Und du, Bruder, Schwester, willst ihm ein Besen vor die Füße legen? Also, trachtet danach, das euch bewährt zu zeigen in dem Leben, was euch Gott geschenkt hat. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wie wir gelesen haben, Kolosser 3,1, ja, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Und ich habe jetzt hier ein Bild, habe ich von der Ukraine vor 10 Jahren gemacht, ja, Jugendlichen. Da habe ich geschrieben, Gottes Kapital von damals. Und was ist aus denen geworden? Ich hätte so gut ein Bild von euch machen können vor 10 Jahren, ja. Oder dann sind wir noch dabei mit eifrigem Herzen? Sind wir noch da oder Demas hat die Welt lieb gewonnen? Oder Jugendliche ungleiches Joch geheiratet und weg. Oder, gut, jetzt wollte ich nicht, dass ihr die Leute alle analysiert. Aber wenn ich euer Bild dahin mache oder jetzt ein Foto mache, in 10 Jahren, seid ihr noch dabei? Sicher, ich möchte nicht, dass ihr wie Petrus sagt, ja, wenn alle euch die verleugnen, ich bin da. Aber die Herzenshaltung ist doch richtig gewesen. Denn nur so kann der Herr Jesus dem Petrus danach sagen, weide meine Lämmer, kümmere dich einer um den anderen. Gott ist treu. Uns hat Gott ihn nach Argentinien geschickt, um dort für ihn da zu sein, für ihn Zeugnis zu geben. Ein bisschen Vergleich Argentinien, Deutschland, wie ihr seht, nicht seht, das ist ungefähr die... Ich weiß nicht, wie der Laser hier funktioniert, ist auch egal. Jedenfalls, die Erdkugeln sind ungefähr gleich groß und so im gleichen Verhältnis ungefähr sind die Länder Argentinien und Deutschland. Also hier seht ihr die Fläche, Argentinien ist ungefähr 8-mal so groß wie Deutschland, hat aber allerdings nur halb so viele Einwohner. Landessprache Spanisch, hier ist Deutsch bekanntlich, ist auf der anderen Seite der Weltkugel. Da, wo die Lichter sind, wo es jetzt Nacht geworden ist, da ist Deutschland, wo die vielen Lichter sind. Und auf der anderen Seite der Welt 5 Stunden Unterschied, deswegen ist es dort jetzt noch mitten in der Nacht, also jetzt ist verschoben. Aber wenn es hier Abend geworden wäre, wäre es da hinten noch so Mittagszeit, also so ungefähr die Zeitverschiebung. 2013 sind wir als Familie dorthin gekommen. Echt eine interessante Geschichte, auch die Berufungsgeschichte. Wir waren in der Bibelschule und dann fragten wir uns, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben wir einen Brief bekommen vom Missionswerk Mitternachtsruf, von dem wir auch, und wollt ihr euch nicht vielleicht um die Nordamerikaner, Spanischsprachigen kümmern? Dann sage ich, USA? Nee. Aber der andere Alternative wäre Argentinien, da meinen Eltern. Und dann sage ich, ja, Führung Gottes, Herr, zeig mir den Weg. Ich weiß den nicht so. Dann habe ich gesagt, gut, ich weiß, für ein Jahr könnte ich mich sagen, das mache ich mal so ein Praktikum dort. Und dann werden wir sehen, ob Gottes Weg da ist. In einem Jahr will ich Gottes Führung wirklich sehen, ob das jetzt wirklich das ist in meinem Leben oder nicht. Und so sind wir dann nach Amsterdam mit einem kleinen Cityhopper geflogen. Und nachher mit einer größeren Maschine von Amsterdam, also KLM ist das, nach Buenos Aires, und siehe da, Buenos Aires, Argentinien ist ein wunderschönes Land und man erkennt jetzt, jetzt habe ich Laser, gibt es keinen Laser, schade. Hier auf dieser Achse sind zum Beispiel, was man in der Bibelschule lernt, so was ein Kulturschock ist. Gute Frage. Also hier sind die Gefühle aufgetragen, nach oben positiv, die gestrichelte Linie ist ungefähr neutral, also und nach den ist negativ, also schlechte Gefühle. Und jetzt, hier ist die Zeit aufgetragen. Und jetzt bereitet man sich, Technikleute, wisst ihr, wie der Laser funktioniert da? Egal. Am Anfang ist man so hin und her, es heißt gehen, aber man verabschiedet sich von der Familie und so weiter. Aber irgendwann steigt man ins Flugzeug und dann ist man da richtig, und da steht Euphorie. Also wow, wunderbar, und dann plötzlich ist man in Argentinien gelandet. Und dann guckt man hinten im Garten, da wachsen ja die Palmen. Das ist ja fast wie ein Urlaub, ja? Also Palmen im Garten, also vom Nachbarn ist dieses jetzt, da ist die Mauer dazwischen. Oder an der Bahn steigen plötzlich da so komische Büsche da, aber ach, das sind ja Bananenstauden. Die kann man hier nur im Zoo oder im Gewächshaus sehen, ja? Bananen gibt es oder Zitrusfrüchte. Hier also muss man ein kleines Zitronenbäumchen immer ganz schön warm halten, und dass es dich nicht erkältet, so Föhnen fast. Aber dort wächst das fast wild da um die, oder hier die grünen Vögelchen an dem Plaza. Also Papageien sind das, ja, das sieht man fast nicht vom Gras, unterscheidet sich wenig, aber das sind neben den Tauben auch Papageien. Aber jetzt sieht man, es geht auch weiter. Normalerweise nach diesen ganzen guten Erlebnissen steigt man ins Flugzeug und geht wieder nach Hause und sagt, oh, das war ein toller Urlaub. Aber wenn man dann dort bleibt und dann die ganze Realität, die sich dann nicht mehr so ändert, auch noch mitbekommt, dann ist es dann auch schon schwieriger. Zum Beispiel, wir leben da, wo der Pfeil, rote Pfeil, da ungefähr die Spitze hat. Und da ist ziemlich dicht, also ein Haus neben dem anderen. Unser Grundstück ist 10 Meter mal 40 Meter. In den 10 Metern vorne ist das Haus, da ist das Haus vom Nachbarn, das Haus vom nächsten Nachbarn, also 100 Meter Front, nur Häuser. Sind zwar nicht ganz so hoch, zweistöckig meistens, dreistöckig schon grenzwert, aber hinten gibt es noch ein bisschen Auslauf im Garten, aber jeder hat so einen Schlauch und ganz hohe Mauern ringsrum, also etwas anderes ist schöner, sagen wir mal so. Aber hier auch, da wo der Pfeil ist, dann gibt es eine große grüne Fläche da in Richtung vom Pfeil. Aber mitten, also am Rand dieser Fläche, gibt es so eine weiße Fleck. Und das ist die Mülldeponie von ganz nördlichen Buenos Aires. Und wenn es schlecht läuft und der Wind von da kommt, ist es furchtbarer Gestank, der damit, weil die machen Müllverbrennung einfach so und die trennen keinen Müll, das ist einfach nur da. Ja? Oder kaum war eine Woche meine Eltern weg, das war noch in diesem ersten Jahr, ja. Dann kommt mitten in der Nacht starker Regen, na gut, starker Regen, aber dann sage ich, Nadja, dann tut sie ihr Fuß vom Bett runter und dann geht der Teppich so mit dem Fuß runter. Also da war es knietief, dann Wasser in der Wohnung. Und dann anschließend könnt ihr ja denken, die ganzen Bücher alle auf der Wäscheleine und alle Teppiche müssen grundgereinigt werden, weil wir haben keine Kanalisation, wir haben eine Sickergrube. Ja? Und wenn da Überschwemmung ist, das alles im Haus und überall, das ist nicht so angenehm. Aber kam eine Woche später, es war noch alles nass im Auto selber, musste dann abgeschleppt werden, alle Flüssigkeiten ausgetauscht werden, war, sieht man jetzt nicht, hinten ein Loch und aufgebrochen worden, das Auto. War nichts drin, der hat noch einen nassen Knie gehabt, weil es er aufgemacht hat und sich wohl hingesetzt hat oder was auch immer da drin. Das ganze Schaumstoff war noch voll mit Wasser, aber plötzlich fragt man sich, Herr, also wir sind hierher gekommen und ein Schlag nach dem anderen passieren mir solche Sachen. Ist es nicht so, dass du mich eigentlich segnen solltest dafür, dass ich jetzt gehorsam bin? Aber so ist oft die Sache, oder hier mit Moskitos, wir wussten noch nicht, uns zu verteidigen zu Moskitos, und dann, sie ist so ein bisschen allergisch auf Moskitostiche und dann kratzt sie sich und dann wird es wund. Also, nach unten. Aber dann muss man doch sehen, Herr, was ist eigentlich der Grund, warum du mich berufen hast, nicht nur an die Mission, sondern ihr sitzt hier. Ja, Gott hat auch einen Auftrag für dich und trotzdem gibt es Sachen, die schlecht schief gehen im Leben. Plötzlich einen Unfall gemacht. Wer kommt dafür auf? Du bist schuld. Kotflügel abgerissen. Oder was auch immer. Ja, lernen und dann sich zu besinnen, ja, aber Gott möchte doch mein Leben gebrauchen zu seiner Ehre. Und hier auch die Arbeit, die wir auch tun dürfen, was uns auch wieder neue Orientierung gibt, dafür, dass, was wir machen hier. Wir haben eine kleine Druckerei, da stellen wir Traktate her, die werden dann, da wir keine Lohnkosten haben, können wir sie für Papierpreis und Fahrpreis den verschiedenen Büchereien, den Gemeinden anbieten und damit sie uns helfen, das Wort Gottes auszuteilen. Hier der Mann oben, der ist, kommt vom Chaco Impenetrable, dem konnten wir die Literatur schenken und sagen, ja, gebrauch sie zur Ehre Gottes, weil er geht zu einem ganz armen Leute in Impenetrable, heißt, man kann da nicht durchkommen, also ist so eine Zone in Argentinien, wo Motorrad schon das Richtige ist. Ansonsten noch gute Saatkalender verteilen. Leute nehmen das an und das ist schön zu sehen. Auch die kleine Druckerei, das ist eine kleine Heidelberger und das ist mein Vater. Hinten ist auch noch die Schneidemaschine. Wichtig ist auch zu betonen, wir arbeiten im Team. Das ist nicht so Einzelkämpfer, Rambo-mäßig, sondern Kinder Gottes sollen zusammenarbeiten. Hier ist das Lager von den Traktaten, wo sie zu Tausenden gebündelt ist. Also ein Paket sind 1000 Dinge. Und ich sage immer, wenn ich das rumschleppen muss, ach, ich habe doch Biochemie studiert und Diamanten verkaufen wäre doch viel angenehmer mit einem kleinen Aktenköfferchen rumspazieren. Und jetzt muss ich mich abplagen mit so schweren Sachen. Ja, kistenweise da die Traktate. Aber andererseits, Diamanten verändern das, können das Herz nicht so verändern, wie es eines dieser kleinen Botschaften von Jesus sind. Und das ist so wichtig, dann auch den Sinn dahinter zu sehen. Auch wenn man vieles tut, was einem nicht so liegt. Da ganze Bürokratiezeuge muss man schreiben, muss man E-Mails beantworten. Manche Leute stellen gute Fragen, dass man sie gerne beantwortet, aber manche stellen Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich Pastor werden? Und die Art und Weise, wie er fragt, dann merkt man gleich, der will nur Pastor werden, um vom Zehnten zu sprechen. Also er möchte die Leute nur ausnehmen. Und dann solchen Leuten antworten, ja, aber musst du mal sehen, was du überhaupt, bist du wiedergeboren? Oder muss man erstmal mit den Prinzipien anfangen dort? Aber große Höhepunkte sind auch die Missionsreisen, wo Gott uns Möglichkeiten gibt, andere Leute zu treffen, die auch am Werk Gottes sind. Hier zum Beispiel machen wir die Missionsreise mit einem Bibelschüler aus hier, nicht Brake, sondern eine andere Bibelschule. Nebenan ist der Missionar Müller, dann kommt Missionar Stefan Beize und hier ist der einheimische Missionar und mir liegt es so am Herzen zu sagen, Mensch, ihr seid diejenigen, die manchmal den größeren Einfluss hat als wir. Wir können euch nur richtungsweisend sein, aber die einheimischen Missionare sind wirklich diejenigen, der zum Beispiel hat schon 10 Gemeinden gegründet, ein unscheinbarer, ganz einfacher Mensch, aber ein Herz für Jesus. Und er hat gesagt, ja, ich stelle mich dann immer auf diese Straßenbreite und dann predige ich für die ganze Straße da. Auf der Straße, wie machst du das? Ja, ich stelle mich da hin und bis sie nicht wegschicken, dann predige ich ihnen das Evangelium. Und wie macht ihr das in Deutschland? Ja, aber so kann man lernen von einheimischen Geschwistern. Ja, und nicht, dass sie minderwertig sind, sondern oft kann man viel von ihnen lernen, weil sie wirklich ihre Erfahrung einbringen und ein Zeugnis sind, wie sie ihre Türen öffnen, Leute einladen und so weiter. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit mit dem Missionsbus, der ist schon leider so alt wie ich und ein bisschen älter und für ein Auto ist das schon fast katastrophal. Leider ist er jetzt vorgestern, musste er TÜV machen und ist durchgefallen. Der TÜV-Mensch hat gemeint, das ist eine Fumigadora. Das ist, heutzutage gibt es so viele Moskitos im Norden Argentiniens und dann tun sie immer so Nebel sprühen, so damit die Moskitos töten, weil dort gibt es Dengue, Zika und irgendwie ein komischer Name noch von Krankheiten. Und die sind übertragen mit diesem afrikanischen Moskito, was dort auch in Mengen gibt. Und dann sagt er, dieser Bus wäre auch so ein Räucherding da. Man, durchgefallen. Also jetzt könnt ihr beten, das ist eigentlich das Baby von meinem Vater. Also der hat er damit alle Provinzen Argentiniens schon bereist und das Evangelium, also Literatur gebracht, ist wirklich ein wirklich gesegnetes Bus gewesen. Aber jetzt muss man sich langsam neu orientieren, muss man gucken, weil ich alleine kann dieses Fahrzeug nicht mehr fahren. Da braucht man schon einen erfahrenen Mechaniker wie mein Vater, der weiß, welche Schraube dreht, wenn der mal stehen bleibt. Aber dass wirklich Gott zeigt auch ihm, wie das weitergeht mit oder ohne Bus oder dass er nochmal den TÜV bekommt, damit er bis zu seinem Rentenalter, glaube ich, 3 Jahre will er noch in Argentinien sein, dass er sieht auch seinen Weg. Das sind alle Führungen Gottes. Ja, Gott, du hast mich gebraucht mit so einem Bus, so viel Gnade, so viel Erleben. Und jetzt, aber Gott zeigt manchmal durch solche Sachen auch seinen Weg, und so dürfen wir, einer so, anderer so, den Weg gehen, den Gott führt. Hier sind verschiedene Gemeinden, die man besuchen kann, und es ist immer schön, wenn man nicht nur predigt, sondern dann haben wir auch einen Büchertisch, wo wir die Bücher anbieten, zu günstigen Preisen, und die Leute, es ist eine Sache hören, das ist jetzt, ihr Armen seid jetzt schon eineinhalb Stunden bald dabei, aber wenn man zu Hause ein Buch in der Hand hat, ja, da kann man es für Stunden und Stunden, und dann studiert man, unterstreicht man, man lässt es zu einem sprechen, dann hat man noch viel mehr auf Dauer dann auch. Also ermutigen wir die Christen auch immer, gute Literatur neben der Bibel, weil wir sagen immer, Bibel ist das A und O. Wenn ihr nicht die Bibel lest, dann fasst die Bücher nicht an. Ja? Also das ist das Wichtigste. Zuerst die Bibel, aber dann auch, lasst euch auferbauen mit guter christlicher Literatur. Auch Zusammenarbeit mit jungen Leuten dort, hier in Verkleidung von dem wortlosen Büchlein. Hier dieses Evangelcube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das, wo man verschieden aufklappt und so den Evangelium beibringt. Oder im Norden Argentiniens sind noch die Leute ziemlich offen, in Buenos Aires, in der Hauptstadt nicht mehr so, weil sie einmal alle Angst haben, aber im Norden sind sie ziemlich offen, und wenn man so ganz leger ankommt, dann sind sie auch gern bereit zu hören. Ich sage immer, wenn ich mit Sakko und Krawatte und Köfferchen komme, dann würden sie mich gleich sagen, Zeuge Jehovas, geh weg. So ist es ganz einfach. Das ist übrigens ein Gemeindeältester, der da steht, von einer Gemeinde. Ja, dann besuchen wir diesen Mann, der schon mal in der Gemeinde war, aber schon jetzt länger nicht. Und dann reden wir über die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Also, und das ist ein Bibelschüler, der auch uns begleitet hat. Also ein ganz interessantes Team, einfach so vom Leuten. Aber ansonsten auch viel Bibelstudium. Die Leute brauchen wirklich Orientierung. Die müssen wissen, was die Bibel wirklich sagt. Und das ist ein Büchlein von den Zeugen Jehova. Was sagt die Bibel wirklich? Und das ärgert mich dermaßen, weil die kommen nicht, die Bibel zu studieren, sondern sie nehmen Verse raus, um ihre Theorie da zusammenzubasteln. Aber die Leute sind so enttäuscht. Sie kommen, dort sind sie sehr temperamentvoll, die Argentinier, und dann gehen sie gerne in charismatische Gemeinden. Und dann ist Lobpreis und alle freuen sich und kommt nach vorne und viel, viel drumherum gemacht. Aber oft auch diese Ausbeutung. Wenn man Zehnten gibt, dann werdet ihr gesegnet, dann wird der Vers vorgelesen von Isaak, er säte und erntete hundertfach. Wollt ihr auch so gesegnet sein? Dann kommt nach vorne. Und ich saß in einer Gemeinde hinten, eine arme Familie vor mir saß vor mir. Ich habe mal solche Gemeinden besucht und besuche sie auch, wenn sie mich einladen, gehe ich noch hin. Aber das ist so traurig manchmal zu sehen. Die glauben das wirklich, was der da vorne sagt. Bibelstellen rausgerissen aus der Bibel. Und dann geht's zum Spenden. Dann gibt's einen Koffer hier vorne. Und jetzt kommt nach vorne und legt eure Spenden rein. Wenn ihr den Zehnten habt, dann bitte den Umschlag, und dann könnt ihr es dem Pastor direkt geben. Und der betet und segnet euch noch dafür. Ja? Also so eine Ausbeute. Dann habe ich nachher mit dem Pastor gesprochen und habe gesagt, aber du versprichst den Leuten Sachen, die stehen nicht wirklich in der Bibel so da, also nicht für allgemein, für das Volk Gottes, sondern das ist jetzt besondere Segnungen in diesem Kontext für diese einzelnen Leute gewesen. Dann sagt er ganz, ganz so, da draußen gibt es so viele Leute, die noch nichts von Jesus kennen, kümmere dich um die und lass du mir meine Schafe. Aber du, weißt du, was für Gericht du dir dabei einhandelst, wenn du so zu den Leuten sprichst und sie ausnimmst? Das ist meine Sache, du kümmere dich um die. Also manchmal auch Verstocktheit von Seiten. Und deswegen ist Bibelwissen so wichtig. Denn Leute, die das erfahren haben jetzt hier und es ist nicht passiert oder sie haben nicht den Segen bekommen, der versprochen worden ist, wenden sich ab und sitzen zu Hause und werden dann besucht von den Ding-Dong. Wir wollen mit ihnen die Bibel studieren. Das sind dann die Zeugen Jehovas. Ja? Und die haben dort Zulauf, sehr stark, die Zeugen Jehovas. Und das ist erschreckend dort. Ja? Weil die kommen mit ganz fromm, wir wollen mit ihnen die Bibel studieren. Aber dann tun sie doch das Zeitschrift Wachtum und nehmen nur die Bibelstelle, die da angegeben sind in der Bibel. Ich habe schon mal mit ihnen gesprochen, habe gesagt, gut, wir studieren die Bibel, aber von vorne nach hinten, also so ein ganzes Kapitel und den Zusammenhang, was das heißt. Da gucken sie mich erstmal groß an, manche machen dazu, aber zwei, dreimal sind sie dabei, danach wollen sie nichts mehr wissen. Also Es ist so wichtig, dass die Leute Unterweisung bekommen im Wort Gottes. Und wir alle brauchen Unterweisung im Wort Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen von Deckel zu Deckel. Gott ist derselbe Gott, gestern, heute, in Ewigkeit, sagen wir so, ja? Also es gibt keinen grimmigen Gott da und einen versöhnten Gott da, sondern es ist ein Gott von Deckel zu Deckel, der seine Liebe zu den Menschen trotz seines abgrundtiefen Zorns gegen Sünde und gegen Bosheit hat. Einen Gott der Liebe, der sich uns offenbart. Also das dürfen wir den Leuten immer sagen. Ich verfange mich immer. Also gut, hier verschiedene Gemeinden, dann wie schon gesagt, die Bücher, hier die Möglichkeiten durch Freizeiten, da kann ich zu vielen Jugendlichen dann auch reden. Also ich bin als Lehrer in einer Bibelschule ganz im Norden Argentiniens oft eingeladen und nehme dann ein Fach einmal im Jahr oder zweimal. Und da, die organisieren dann auch zu den Sommerferien Freizeiten und machen dann Bibelstudium. Das ist immer ganz schön zu sehen. Hier während des Jahres dann auch diese Bibelschule. Da falle ich schon ein bisschen auf mit meiner Gesichtsfarbe. Sie fällt mir gerade aus. Das ist die Bibelschule, Jorge Müller heißt sie. Hier eine Andachtszeit und anschließend, also sie laden mich ein, dann habe ich 4 Stunden morgens, 4 Stunden nachmittags zu unterrichten. Es sind 4 Klassen, 2 Klassen und 2 Klassen. Die ersten 2 Klassen haben morgens Unterricht, während die 2 anderen Klassen draußen arbeiten müssen. Und danach tauschen sie, nur der Lehrer bleibt der gleiche, 4 Stunden nachher Unterricht für die andere Gruppe und die anderen müssen auf den Feldern arbeiten. Und es ist wirklich harte Arbeit. Die leben da so in trockenen Urwald. Das heißt, mit der Machete tun sie alles säubern und dort gibt es keinen Handyempfang. Also wer da hingeht, der muss wirklich Gottes Wort lieb haben, sonst ist das so mit Messen, Nachrichten schicken oder sich ablenken lassen, ist da schwieriger. Na gut, nachdem ich da fix und fertig nach einer Woche bin, revanchiere ich mich auch ein bisschen und lasse die Examen schreiben, schwitzen die da auch ein bisschen. Ansonsten muss man immer bereit sein für nicht konventionelles. Hier zum Beispiel ist ein Motorrad angefahren gekommen und ist ein Gastredner ist ausgefallen, er ist krank und ob ich dann nicht bereit bin, eine Konferenz zu übernehmen. Thema steht schon fest, die Gäste sind auch schon fast alle angekommen. Wie wäre es, ob du da einspringen können? Okay, man ist ja da, um Gott zu dienen, aber dann ja, ist man doch sehr abhängig und dann muss man schnell sich noch zusätzlich zu den 4 Unterrichtsstunden am Morgen und Nachmittag noch in der Nacht hinsetzen, um irgendwas noch auszuarbeiten. Aber man ist ja da und dann kommt man zusammen mit anderen Bibelschülern hinten rein, das ist die Camionetta von der Bibelschule, dann umsteigen in eine andere und dann geht es 150 Kilometer etwas weiter weg, das ist Chaco Salteño, also da im Norden, wo es ein bisschen, na der Müll, der muss euch nicht stören, das ist da meistens so, die sind da nicht so drauf erpicht. Dann im Regen, es hat gerade genieselt, das war alles matschig da, so wie außen das Auto sah, oben die ganzen Taschen aus. Und innen drin war es kaum möglich, einer nach anderen seht ihr, dass sie übereinander fast lagen, damit alle da in das Auto passen. Aber da die Liebe der Menschen zu sehen, ist doch gewaltig. Dieser zum Beispiel in der Mitte ist der Pastor mit seiner Frau, Hilario heißt er. Der andere große Mann, der ist auch ein Gastredner, der die Konferenz sehr intensiv ist. Die Leute hören die Botschaft ganz morgens, nachmittags, abends dann. Und da reicht nicht ein Prediger, sondern sie machen dann 2 Prediger, dass sie sich abwechselnd und trotzdem die Liebe dieser Einheimischen zu sehen. Die haben zum Beispiel ihr Ehebett zur Verfügung in ihrem Zimmer. Das ist ein Zimmer, also ein Bett, das andere Bett hat der andere bekommen, seine Moskitonetze. Das waren die besten Betten weit und breit. Und dann zu sehen, dass sie als komplette Familie in den Nachbar fast Stall zogen, das war ein Abstellraum, wo sie dann hingezogen sind, mit kleinen Kindern, um uns zu ehren und uns in ihre Zimmer zu lassen. Also da kann man noch von Liebe eine ganz gewaltige Portion lernen. Na gut, so sieht die Gemeinde dann, oder sah die Gemeinde dort zu der Zeit aus. Hier hängt ein Kopf, das ist das Mittagessen, was dann hier in diesem Borsch von dort, das ist so ein Eintopf, was sie dort essen. Wenn man es nicht weiß, schmeckt es wunderbar. Und warum sollte man fragen, esst alles, was euch vorgesetzt ist, steht schon in der Bibel. Gell? Ansonsten lernt man auch gute und nette Leute kennen. Zum Beispiel dieser Mann hier mit der Brille ist der Vater von dem Hilario, den ich dir... Und da fragt man, ja, was machst du so? Ja, ich arbeite hier und da, Gelegenheitsarbeiten, ja. Und sonst, ja, ich fange Krokodile. Oh, sofort, fängst Krokodile? Wie machst du das? Ja, sagt er, so einen Haken lege ich aus mit so einem Stück Fleisch am Haken. Und dann gehe ich, wenn die Krokodile gerade nicht, die haben bestimmte Zeiten und in den Zeiten, wo sie nicht aktiv sind, dann gehe ich bis zur Hüfte ins Wasser, lege sie so unten aus, da wo sie gerne sind. Und dann habe ich so ein langes Seil, was ich an diesem Haken dran habe. Und dann warte ich, bis einer dieser Krokodile dann zuschnappt. Und dann steige ich, wo das Seil auf dem Mofa angebunden ist, dann steige ich auf meinen Mofa und dann ziehe ich den an Land und ins Dorf rein. Und dann der arme Krokodil, schon ein Lebensgeister aufgegeben. Ja, und dann wird's gegessen. Also das darf man hier fast gar nicht sagen. Ja, aber die leben dort und... Dort ist das noch, naja, gut. Aber so lernt man verschiedene Leute kennen und es ist interessant zu sehen, wie Gottes Gnade und Barmherzigkeit jeden einzelnen von ihnen erreicht hat. Und die Frage, die ich euch hier lasse, ist, wo und wie kann Gott uns gebrauchen in dieser Zeit, die wir noch leben? Ziel zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Also er muss gelobt, er muss gepriesen werden. Seine Gnade, die er uns erwiesen hat zur Rettung, soll anderen Leuten da zu sein. Aber auch zum Lob seiner Herrlichkeit allein, zu zeigen, wie ein gerettetes Leben auszusehen hat. Und hier zum Beispiel sehen wir einen Bibelschüler, die auch mitkamen zu dieser Konferenz. Ja? Geschirr waschen, also diese Becher für diese Konferenzleute, also... Mal sieht die Nachfolge, die Ehrung Gottes, die Verherrlichung Gottes auch so aus. Und ich bin aber Bibelschüler. Ne? Nein, ja, das ist wunderbar zu sehen, wie man sich da gebrauchen lassen kann, wo Gott einen haben hat. Es ist wie im Bienenstock. Also mir gefallen diese kleinen Insekten. Die meisten Insekten, wenn man sie trifft, versucht man so schnell wie möglich loszuwerden. Nur die Bienen, da versuchen wir die Fenster zu öffnen, sie versuchen noch rauszumachen, das würden wir mit keinem anderen Insekt mit einer Kakerlake schnell tot machen, die Ameisen wollen wir auch vernichten, psch, ja, Reit gibt es in Argentinien, aber bei Bienen ist es meistens so, warum? Das ist, weil, anders als sie uns auch als Vorbild so gegeben hat, die zeigen uns, dient einander mit Freuden, nicht alle gehen raus und suchen Nektarpollen, sondern es gibt auch Leute, die in einem Stock sind, die das Ganze verarbeiten und so sollte auch Gemeinde sein. Eine Handreichung, eine dem anderen. Uns natürlich in Argentinien, jetzt, wir sind hauptsächlich in Buenos Aires tätig, da auch unter Konferenz. Leute treffen, die wir auch im Inland getroffen haben, kann man noch viel berichten. Das war die Zeit 2014, 2016, die Einsätze, die wir gemacht haben, mal länger, so 3 Monate ganz im Norden, sonst meistens 10 Tage lang. Ich habe für letztes Jahr ausgerechnet, war ich von zu Hause weg so 75 Tage. Das ist bis 2016. 2017 war ich hauptsächlich dort. Es ist immer so eine Teamarbeit, Familie. Ja? Wenn die Kinder klein sind, wir waren 2 kleine Kinder, Jonathan und Evelyn, als wir ausgereist sind, da konnten die Frau mit den Kindern noch mit. Dann war es auch eine Bereicherung für die Gemeinde, aber jetzt, wo die Kinder größer und schulpflichtig sind, müssen sie dort zur Schule und dann plötzlich sieht das romantische Leben, was sich eine Frau so vorstellt, ein Teenie-Alter und Jugendalter, ja, dann werde ich Missionarin. Aber dann ist es oft, ach, dann bleibe ich zu Hause mit den Kindern und dann... Und dann kann ich die Sprache nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Nachbarn erzählen soll, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder sonst was. Das ist auch eine Herausforderung. Und trotzdem da ein Ja dafür zu haben, ihrem Mann dann den Rücken zu stärken, das ist wirklich eine wichtige und gesegnete Aufgabe. Hier unsere Kinder, Jonathan, Evelyn, Johanna und Sarah, Eliana. Familienleben haben wir auch. Gehört auch dazu, Auto zu putzen. Ganz normale Sachen und auch das zur Ehre Gottes. Was bin ich bereit zu opfern? Das musste ich mich auch immer persönlich fragen, zumal Dann auch die Frage ist, wie ist das mit meinem Wohlbefinden? Also ich könnte mir doch woanders besser gehen oder erspare Bildung der Kinder. Ach, die Schule ist so teuer dort. Will Gott überhaupt, dass ich sie zu dieser Schule schicke? Oder wenn das Geld nicht da ist, vielleicht will Gott mir zeigen, dass ich andere... Aber was ich bin ich bereit, da muss man sich das als immer wieder neu überdenken. Was lege ich auf Gottes Altar? Nicht nur mich selber, sondern auch das, was Gott mir anbefohlen hat. Und Deutsche lieben gerne To-Do-Listen, deswegen habe ich auch eine To-Do-Liste erstellt. Bete, bete die Arbeiter hinaus auf die Missionsfelder, dass sie auch versorgt sind. Bete, bis das Evangelium die Welt verkündigt wird. Und geh, und das ist mir eine ganz große Sache, nicht nur geh in alle Welt, sondern geh bei dir zu Hause vor die Tür. Das ist sehr wichtig. Und lebe die Liebe Gottes aus, eine leidenschaftliche Liebe. Wenn du sagst, Christsein ist so schön, aber du spiegelst das gar nicht wider, ja? Dann ist das traurig, denn es soll etwas Ansteckendes sein. Es soll wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Also ein brennendes Verlangen zum Ausdruck kommt, Jesu Ehre groß zu machen. Und gib dich selbst in erster Linie Gott hin. Das hat die Gemeinde in Korinth gemacht und das finde ich so toll. Gib dich Gott hin und gib dich seiner Gemeinde hin. Hier rede ich gar nicht vom Geld, ich rede von deinem Leben. Ja? Gib dich selbst, dein Leben Gott hin und gib dich, opfere dich für deine Gemeinde, für seine Gemeinde, für Jesu Gemeinde, denn ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ja? Und das ist so wichtig. Wenn Gott wichtig seine Gemeinde ist, dass er sein Leben hingegeben hat für diese Gemeinde, und du sagst, nee, ich habe keine Lust, das stört, ist nicht so, wie mir es gefällt und keine Ahnung. Was für ein Zeugnis gibst du da ab? Wichtig ist, dass du dein Leben Gott zur Verfügung machst und die Priorität, die Gott hat, auch zu deiner eigenen machst. Wenn du glaubst, dass Jesus da ist, wo zwei oder drei versammelt sind, dann gehörst du auch dazu, ja? Hoffentlich. Und was kann ich tun? Hier, ganz praktisch für jeden von euch. Sei ein aktives, treues Gemeindemitglied. Ganz wichtig, ich habe versucht zu unterstreichen, treu zu sein. Bete für die Gemeinde vor Ort, die ältesten Pastoren, Diakone, Lehrer. Die haben einen schweren Job. Lies mal 1. Petrus Kapitel 5. Ja? Sie wachen über deine Seele. Und das ist sehr undankbar, weil oft macht man das noch nebenbei. Ja? Und wenn man da nur Kritik hört, dann ist es doch wichtig, dass Leute für einen beten. Bete für sie. Ermutige die Niedergeschlagenen. Oft ist das Auferbauendste nicht, was von der Kanzel zu den Bänken kommt, sondern untereinander. Wenn ihr sagt, schön, dass du wieder da bist. Du warst zwei Wochen nicht da. Was ist passiert? Du hast mir erzählt, dass deine Mutter so krank war. Ja, und oft ist dieses kleine Gespräch mehr erbauend für diese Person, als das, was die ganze Botschaft gehört. Und du kannst die Liebe Gottes dem anderen weitergeben. Eine Liebe, die fühlbar ist, die sich um den anderen interessiert. Das, was sie in dieser Welt so wenig bekommen. Also, ermutige niedergeschlagen, telefoniere, besuch die Einsamen, lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen, das habe ich schon betont. Gehorche Gott in allem. Ja, wenn Gott sagt, du sollst, keine Ahnung, versuch doch morgens früher aufzustehen, dass du stille Zeit ein bisschen hinbekommst. Und sagen, na, ich gehorche den allen anderen, aber in dem will ich dir nicht gehorchen. Aber oft zeigt Gott dir erst einen Schritt nach dem anderen. Bevor er dir den fünften Schritt zeigt, zeigt er dir den ersten Schritt. Und wenn du nicht bereit bist, den ersten Schritt zu zeigen, dann wunder dich nicht, Herr, ich will doch wissen, was. Aber er hat dir doch schon gezeigt und du bist nicht bereit, den einen Schritt zu gehen. Deswegen sei gehorsam, ein Schritt nach dem anderen und so kommt man voran. Ne? Wende dich ab von jeglicher Sünde, bekämpfe sie und gib nicht auf. Fördere die Botschaft Jesu in deinem Umfeld, deinem Land und weltweit. Das ist so, was ich... Und warum sich der ganze Aufwand lohnt, ist, weil Gott wirklich Segen schenken will. Segen durch dich. Hier ist jetzt einer, der sich hat taufen lassen. Einer, der sich auch bekehrt hat in einer dieser Freizeiten. Und es ist so schön, wenn man sieht, wie das, was du einbringst, Frucht bringt. Das ist echt was Schönes. Und selbst wenn Gott lange Zeit dir keine Frucht schenkt zu sehen, erwartet er doch, dass du treu bist und dein Leben in seine Hand gibst. Und ich hoffe, dass diese kurze Präsentation, ein bisschen Einflechtung von Predigten, ein bisschen Einflechtung von Argentinien, ein bisschen dazu beigetragen hat, dass du ermutigt wirst, dein ganzes Leben in die Hände Gottes zu geben und voranzugehen in das Leben, was Gott dir gegeben hat. Ich möchte beten zum Schluss. Danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der eine Realität ist, erfahrbar ist. Danke, dass du gute Gedanken mit einem jeden hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass es ein sinnvolles Leben ist, wenn man das Leben lebt, wie es dir gefällt. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, Vater, schenk uns Mut, neuen Mut. Da, wo wir dich aus dem Blick verloren haben und uns nur noch mit den Lasten und Schwierigkeiten dieser Welt beschäftigen, schenk uns einen neuen Blick auf dich. Schenk, dass wir dadurch auch wieder neu gestärkt das sehen, was wirklich wichtig ist und das, was nicht so wichtig ist, auch mit diesen Augen dann auch sehen können. Vater im Himmel, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, ich bitte dich für die Gemeinde, schenk, dass wir mit neuem Mut vorangehen und den Auftrag erfüllen, den du für unser Leben hast. Sei es hier, jetzt für uns in Argentinien oder wo auch immer. Danke, dass dein Name gepriesen werden will, dass es um deine Herrlichkeit, deine Ehre geht. Und da wollen wir gerne unser kleinen Senfkorn dazu beitragen. Danke dafür. Danke für deine Gnade. Amen.